Im Wettbewerb des diesjährigen Fernsehkrimi-Festivals lief auch ein Film von Lars Becker, Autor und Regisseur des Guten Bullen mit Armin Rohde. Diversität ist in seinen Filmen schon lange selbstverständlich, alltägliche Vielfalt, die er in vielen Jahren Hamburg-St. Pauli schon erlebt hat. In seinen Filmen, vor allem der Nachtschicht, ist das aufs Schönste zu besichtigen. Darüber und über seine Liebe zum französischen Film Noir erzählt jetzt Lars Becker, aber zunächst mal geht es um den Guten Bullen.
Der Gute Bulle, 2017, war, glaube ich, die erste Folge. Nach mehr als einem Dutzend Nachtschichten ungefähr hast du dieses Format entwickelt. Wolltest du etwas Neues probieren?
Die Idee war vor allen Dingen mit Armin Rohde und für Armin Rohde noch ein anderes Format zu entwickeln, was irgendwie abweicht oder was sich irgendwie ein bisschen emanzipiert von seiner Rolle, die er als Eriksen in der Nachtschicht spielt. Und deswegen haben wir dann zusammen darüber nachgedacht und haben dann gedacht, okay, es könnte irgendwie ein bisschen abgründigerer Polizist sein, der auch in einem Alter ist, wo er eigentlich kurz vor Todesschluss oder sagen wir mal vor Pension oder wie auch immer ist und der ein gravierendes Alkoholproblem hat. Und das war eigentlich so ein bisschen so die Grundidee, dass man auf dieser Basis nochmal eine etwas düsterere, während die Nachtschicht ja irgendwie eher funny ist und so ein Konfettiregen eines Soziotops darstellt, das ist ja bei dem Guten Bullen irgendwie eher eine Dramakrimi, wie auch immer.
Arbeitest du so gern mit Armin Rohde zusammen, dass du eine neue Serie mit ihm entwickeln wolltest?
Ja, unbedingt. Also ich habe ja mit Armin, er hat mich selber vor kurzem darüber aufgeklärt, dass ich nicht nur der Regisseur bin, mit dem er die meisten Filme gemacht hat, sondern dass es wahrscheinlich umgekehrt genauso ist. Es ist in der Tat so. Es gibt noch ein paar andere Schauspieler, mit denen ich auch konstant und sehr viel gedreht habe, aber mit niemandem so häufig wie mit Armin. Also da ist er die absolut top, sag ich mal. Von daher, aber es ist halt natürlich auch über die Jahre ein unglaubliches Vertrauen da in der Arbeit, in der gemeinsamen Arbeit. Und ich sage jetzt mal unabhängig davon, dass ich mit ihm selber super gerne drehe und auch in Zukunft weiter drehen werde, ist er aus meiner Sicht auch ein herausragender Schauspieler in Deutschland. Also es ist für mich eigentlich der kongeniale Nachfolger für oder von Götz George. Wenn man in Deutschland ein Starsystem hätte wie in Frankreich, dann wäre Armin Rohde sicherlich nochmal eine andere Marke. Also dann würde er mit Sicherheit viel häufiger auch gefragt sein, ja, also was im Vergleich jetzt nochmal zu Frankreich, wo in Frankreich Schauspieler tatsächlich auch gefordert sind, auch politisch, gesellschaftlich Stellung zu beziehen, im Kontext von Presse, von Journalismus und auch im Zusammenhang von Filmen, die sie rausbringen.
Was verbindet dich denn mit Armin Rohde? Hast du auch persönlich mit ihm Kontakt über die Jahre?
Wir haben konstant Kontakt, also auch wenn wir nicht drehen, was ja dann irgendwie, also wir drehen ja mit Sicherheit einmal im Jahr zusammen. Er ist auch dieselbe Generation und hat natürlich auch da, von daher sagen wir mal auch eine zugleich ähnliche, wie aber auch komplett andere Biografie. Ne? Aber wenn man so ein bisschen aus derselben Generation kommt und auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann denke ich mal, dann teilt man natürlich auch viel. Also auch gesellschaftlich, politisch, das ist ganz klar. Weil er war in End-60ern, 70er war er halt ein Freak. Und von daher wissen wir dann, worüber wir reden.
Fredo Schulz, der Gute Bulle, ist ein Melancholiker. Bo Eriksen ist ein bisschen anderer Typ, also ein ganz gewiefter, so ein Schlitzohr, der auch nicht ganz sauber ist. Aber dennoch, als Zuschauer hat man schon das Gefühl, es sind Brüder im Geiste. Ist das richtig? Also haben die eine große Nähe, die beiden, oder wie unterscheiden die sich?
Die haben natürlich, sind das auch Brüder im Geiste, auf eine gewisse Weise, vollkommen richtig. Aber die unterscheiden sich schon auch erheblich, weil tatsächlich ist der Schulz im Guten Bullen, ist nicht nur ein Melancholiker, sondern er ist auch ein latent depressiver Typ. Also ohne, dass er jetzt die Depression jetzt so, sagen wir so, stark nach außen trägt, das tut er nicht, aber ich glaube, das ist schon ein Teil von seiner, von seinem Gewissen und auch von seiner ganzen Art, von seinem Stil, wie er mit Dingen umgeht und so. Er ist schon davon geprägt, dass er eine extrem negative Erfahrung gemacht hat mit dem Verlust seiner Frau. Also es hat schon was auch mit der Rolle zu tun, die sich unterscheidet. Während Eriksen ist halt eigentlich eine unbeschriebene Figur, eher, der ist halt da und der gilt irgendwie als ein Hamburger Hardcore-Bulle, der aber irgendwie auch, wie soll ich sagen, also das Herz auf dem richtigen Fleck hat und immer für Kleinganoven, irgendwie Kleinganoven lässt er eher laufen als die Großen. So. Also es ist eher eine Figur, die mehr Spaß macht und der aber mit Sicherheit weniger politisch korrekt ist wie Schulz.
Und Schulz ist nicht korrupt?
Schulz ist nicht korrupt. Eriksen ist korrupt im Kleinen und im Großen. Aber die Korruption hat trotzdem auch bei Eriksen seine Grenze. Also er ist nicht ein Typ, der nur der Profiteur seiner eigenen Person ist. Sondern er ist auch irgendwie auch ein Typ, der gerne teilt. Das heißt also, das, was bei der Korruption unter dem Tisch durchgesteckt wird, das verteilt er auch auf der anderen Seite gleich weiter.
Der gute Bulle. Im letzten Jahr war schon ein Film von dir zu sehen. Und zwar in einer Schulvorstellung. Bisher konntest du leider nicht kommen. Wie ist das, wenn du da gewesen wärst? Wie wären die Erwartungen gewesen oder hast du Erfahrungen schon, was Jugendliche sagen zu deinen Filmen und was möchtest du denen gerne vermitteln? Nehmen wir mal als Beispiel den guten Bullen.
Wichtig ist mir am guten Bullen eigentlich zuallererst, das hoffe ich auch, dass das rüberkommt, dass es halt eine sehr menschliche Figur ist, der ein Anliegen hat, der versucht irgendwie in seiner eigenen Existenzkrise, und das ist, glaube ich, so ein entscheidender Moment, das zu vermitteln, auch jugendlichen Zuschauern zu vermitteln, dass Menschen, die in ihrer eigenen Existenzkrise stecken, welche Wege es daraus gibt, welche Wege es gibt, trotzdem auch noch solidarisch zu sein, welche Wege es gibt, trotzdem noch engagiert zu sein für andere Themen, für andere Menschen. So. Das heißt also, und ich hab einen hohen Respekt, und das ist eigentlich das, was mein größtes Interesse ist. Das ist anders als bei der Figur Eriksen von der Nachtschicht. Hier geht es schon darum zu gucken, welches Engagement hat dieser Bulle gegenüber Dritten, auch bei dem neuest gedrehten, wo er sich einfach auch einer Drogenkurierin annimmt. Und ich glaube, das ist eigentlich so mein größtes Interesse, das zu vermitteln. Und ich habe einen hohen Respekt vor Polizisten, die, wenn man dann recherchiert und erlebt dann das Image der Polizei, was mächtig am Bröckeln ist, jetzt in München jetzt gerade wieder, wo 13 Polizisten jetzt verhaftet wurden, glaube ich, die in Drogengeschichten beteiligt waren, weil ein Dealer ausgepackt hat, als Beispiel. Frankfurt, wo es auch einerseits sehr, sehr viele, sehr hohes Maß an Liberalität und auch an kosmopolitischem Bewusstsein gibt, andererseits aber auch ganz schön viele rechte Polizisten offenbar in den Strukturen stecken, gibt es ja eine Imagefrage, Polizei. So. Und gleichzeitig gibt es aber mittlerweile in den Ermittlenden, in den hochrangigen Dezernaten, gibt es inzwischen Polizisten, und da habe ich halt einen hohen Respekt, die wirklich auch ein soziales Anliegen haben und bestimmte Dinge, zum Beispiel auch Rechtsnationalismus, jetzt wie das aufgeklärt wurde, da muss ich schon sagen, Hut ab vor diesen Polizisten, die wirklich in der Ermittlungsarbeit kein Feierabend machen.
Also es geht dir darum, gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken anzugehen.
Ja, absolut, absolut. Also dieses Lagerdenken, das ist überhaupt nicht meins. Also das finde ich, im Sport, sage ich mal, komme ja eigentlich aus dem Sport. Ich bin natürlich Fan von Dingen und das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln, seid Fan von Sachen, aber versucht nicht in eine Lagermentalität reinzurutschen, weil das verändert euren Geist, das verändert eure Mentalität extrem. Das verändert sie extrem und das ist kaum wieder, das ist eigentlich irreparabel. Wenn man da erstmal gelandet ist, ist es schwer, da wieder rauszukommen. Ganz schwer. Wenn ich jetzt rechtskonservative Leute treffe, die nur wirklich weit weg von mir sind, ich habe trotzdem noch Respekt vor diesen Leuten, weil die repräsentieren für mich noch Werte, auch wenn es nicht meine sind, aber sie repräsentieren Werte. So, ja. Dann gibt es natürlich irgendwo eine Grenze, wenn es dann irgendwo in die rechtsnationale Nazi-Querdenker und die ganze Szene ist, das ist ne, dann hört es auf. So, ne? Aber ich finde immer noch gut, dass wir einen Dialog suchen und dass wir versuchen zu vermitteln und dass wir versuchen zu reden, dass wir versuchen uns zu erklären. Das ist, glaube ich, die Basis und das muss man immer wieder klar machen. Wir sind ein privilegiertes Land, glaube ich, und das versuche ich meinen Kindern auch zu sagen. Leute, es gibt auf diesem Planeten gibt es vielleicht noch 10, 12 Länder, die auf dem Level sind.
Hast du Erfahrungen gemacht mit Schülervorstellungen?
Wir hatten Schülervorstellungen schon, ja, habe ich auch gemacht, auch in Hamburg. Ist jetzt aber schon bestimmt 3, 4 Jahre her, ja.
Und wie war die Resonanz?
Ich überlege gerade, welcher Film das war zuletzt. Die Resonanz war super, weil die waren überrascht davon, weil das ist natürlich, hat natürlich auch was damit zu tun. Das weiß ich natürlich von meinen Söhnen, die in dem Alter sind, dass Fernsehen im Regelfall nicht die Bedeutung hat bei so einem jungen Publikum. Fernsehen ist irgendwie alt geworden. Mittlerweile verändert sich das jetzt gerade wieder, wie ich jetzt erfahre, seit einem Jahr. Deswegen sind solche Schülerveranstaltungen natürlich toll, wenn man dann einen Fernsehfilm da präsentiert und man kommt mit einem Thema um die Ecke, womit die gar nicht gerechnet haben, weil die sind gar nicht darüber aufgeklärt gewesen, dass es eine ZDF-Reihe gibt, Nachtschicht, wo es knallbunt losgeht und nichts erwartungsgemäß an der Stelle ist, wo man denkt, wie ZDF-Krimi sein müsste. So, ne?
Es geht in den Filmen immer um Freundschaft, Vertrauen, Verrat, Verzweiflung, Schuld. Wenn man deine Filme ansieht, fällt ja auf, wie du mit den großen Gefühlen umgehst, nämlich ganz unpathetisch und schnörkellos.
Ja, ich glaube, also das überlasse ich dann lieber der Sichtweise oder der Wahrnehmung und der Wirkung, die Zuschauer eigentlich selber entwickeln. Das muss eigentlich funktionieren über die Strecke und nicht in diesem Moment Gefühle so stark zu exponieren und so stark darzustellen. Ich glaube, das funktioniert anders und ja, ich glaube, das ist die Summe der Narrative, die wir in so einem Drehbuch oder beziehungsweise in so einer Inszenierung dann mit Glück hinbekommen. Und ich glaube, dass das dann viel stärker funktioniert über Timing-Fragen und über andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Das muss man nicht so erspielen.
Und das richtige Format ist der Krimi dafür?
Also es gibt so viele Topi, die untergebracht werden können im Genre des Thrillers oder des Polizeifilms oder des Noirfilms. Und das ist von Anfang an mir klar gewesen, für mich jetzt, in meinem Weg. Weil ich bin nicht darauf angewiesen und ich möchte das auch gar nicht machen. Ich möchte nicht so vordergründig so Themenfilme machen. Es gibt ja gesellschaftliche Themen, die mich natürlich extrem interessieren. Also sowohl, sagen wir mal, Thema Armut, Sozialpolitik, ganz besonders Diversity, Rassismus und so, die haben mich nun stark geprägt in meiner eigenen Jugend und so. Und von daher sind das natürlich die Themen, die ich da unterbringen möchte. Aber ich möchte sie nicht als Themenfilme machen. Ich habe nicht so ein Interesse dran, jetzt zum Beispiel das Thema Migration nur über eine Opferhaltung abzuhandeln. So, das ist sicherlich preisverdächtig, wenn man das gut macht. Aber ich finde es zugleich nicht der Weg, der mich jetzt erzählerisch interessiert. Das heißt, dass ich irgendwie jetzt ein Migrationsopfer oder ein Einwanderungsopfer oder ein Flüchtlingsopfer nur vor dem Hintergrund eines Tatorts oder eines Polizeifilms zu erzählen, wo dann sozusagen unsere Helden dann tatsächlich auch die Helden sind, die dieses Opfer dann retten, das ist eigentlich so ein bisschen so das 0815 Erzählschema und das hat mich noch nie interessiert. Das ist jetzt sehr polemisch, ein bisschen runtergebrochen, ist mir schon klar, aber womit, ich will damit nur sagen, das ist ja korrekt, das ist ja auch gut, das so zu machen, aber das ist jetzt so, ich habe immer geschaut oder hab versucht zu sehen, wie kann ich innerhalb von einem Drehbuch, wie kann ich innerhalb von einer Grundidee, kann ich die Normalität installieren? Also wie kann ich gesellschaftliche Realität unterbringen, ohne dass ich sie sozusagen nach vorne schiebe und sage, hier, da liegt mein Fokus, liegt jetzt auf dieser Problematik. So. Und es geht mir immer um die Selbstverständlichkeit. Und wenn dann meinetwegen jetzt ein Journalist sagt, ja, Herr Becker, warum haben Sie denn jetzt wieder einen türkischen Gemüsehändler? Dann kann ich nur sagen, hör mal zu, ich komme aus St. Pauli oder ich komme aus Kreuzberg oder ich komme hier aus dem Nordend Frankfurt, wo wir gerade sitzen. Da gibt es 50 türkische Gemüsehändler. War die Rolle nicht gut? Dann sagt der Journalist, ja, doch, die Rolle war gut. Habe ich gesagt, ja, mehr wollte ich ja gar nicht. Also es geht mir darum, die Echtheit oder die Wahrhaftigkeit von einer Figur, auch wenn sie fiktiv ist. So. Und die Normalität bedeutet, dass ich einfach sage, gut, wir haben eine Einwanderungsgesellschaft und warum ist es verdammt nochmal nicht möglich zu sagen, auch ein Arzt, ein Rechtsanwalt, ein Gemüsehändler, ein Taxifahrer, ein Busfahrer, vollkommen egal jetzt, wer wo wie herkommt. Wir haben eine ganz normale gesellschaftliche Entwicklung. Wir sind ein Einwanderungsland, was lange geleugnet wurde. Und da möchte ich diese Figuren auch nicht so erzählen, dass sie sich legitimieren müssen über ihre Hautfarbe, warum sie mit ihrer Hautfarbe in dem Job, der ihnen vom Drehbuch zugewiesen wird, sich jetzt zu legitimieren. Das finde ich total grotesk. Das finde ich total albern. Das will ich gar nicht.
In dem Guten Bullen, der gerade auf dem Festival gezeigt wurde, lässt du den jungen Kommissar sterben. Warum musste der sterben? Du hast schon mal in der Nachtschicht einen jungen Kommissar sterben lassen. Denkst du gar nicht an deine Zuschauer?
Ja, das war leider alternativlos, sowohl bei der Nachtschicht mit Kent Wooten, das muss ich einfach so einräumen, wie jetzt auch mit Elin Hasanovic. Es war beides alternativlos, weil in dem einen Fall Kent Wooten in der Verabredung damals als Hauptfigur für 3 Nachtschichten gedacht war, dann aber 5 gemacht hat und dann einfach ausgestiegen ist und das muss dann irgendeiner Weise erzählt werden. Bei Edin ist es ähnlich gewesen und von daher bin ich aber happy, dass er sozusagen im dritten Teil dann noch genau den dritten Teil, der eigentlich schon gar nicht mehr verabredet war, dass er diesen noch mitgemacht hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich keine Lust mehr hatte, mit Herrn Hasanovic zu drehen, ganz im Gegenteil. Also ich werde auch wieder mit ihm drehen und so und mag den total und also es hat sich daran überhaupt nichts geändert.
Also der Not gehorchend, der Not des
Ja, leider.
Drehbuchautoren.
Ja,
Ja.
leider. Leider. Barbara Auer ist ja leider auch zu meinem Bedauern nach 10 Jahren oder wie viele Jahre es jetzt wirklich sind, weiß ich gar nicht genau, aber nach 10, 11 Jahren dann irgendwann hat sie gesagt, ich möchte jetzt auch aufhören als Hauptkommissarin in der Nachtschicht, wo wir alle sehr verzweifelt waren, weil auch da ist es überhaupt keine Frage, dass ich gesagt habe, oh bitte bleib doch noch, bitte bleib doch noch. Aber es ist dann halt so, wenn man dann ein, zwei Mal nochmal darüber gesprochen hat und dann ist eigentlich klar, dass jemand, ich nenne das jetzt mal so salopp, die Koffer packt, da muss man Reisende auch gehen lassen, wenn es einem selbst nicht gefällt. Und ich glaube, auch ihr ist es mit Sicherheit nicht leicht gefallen nach so vielen Jahren, weil man wächst ja auch zusammen. Und das ist, wenn man das Drehen auch ein bisschen noch über das Drehen hinaus versteht und sagt, das ist auch ein Stück weit Lebenszeit, was wir teilen, dann hängt man natürlich auch daran. Oder sie mit Sicherheit auch. Also, aber es ist dann so. So, und gut, und jetzt haben wir noch einen Restart mit der Nachtschicht gemacht und haben jetzt das mit Idil Üner neu besetzt und mit Sabrina Ceesay und das ist auch super jetzt.
Also es war, um das nochmal festzuhalten, Barbara Auers Entscheidung.
Es war Barbara Auers Entscheidung, die auch angekündigt war, sozusagen.
Wo war die angekündigt? Ich als Zuschauer war überrascht.
Ja.
Und verärgert, weil mir das nicht gut genug begründet war.
Das stimmt. Das war es nicht. Wir haben ja auch ein bisschen gekämpft. War nicht so gut angekündigt, auf jeden Fall, dass sie plötzlich raus war. Das stimmt. Aber das ist jetzt nicht ein Versäumnis, was ich zu vertreten habe, sondern ja, keine Ahnung, wie jetzt die Kommunikation, die Public Relation Abteilung des ZDF, wie die da gearbeitet hat. Vielleicht wollten sie es so, dass die Zuschauer überrascht sind. Ich kann es auch nur vermuten.
Die Personen in deinen Filmen sind sehr differenziert gezeichnet. Also die korrupten Polizisten haben oft nachvollziehbare Gründe, warum sie so agieren, wie sie es tun. Die Kriminellen haben oft trotz aller Untaten sympathische Züge. Ich habe mich gefragt, bist du ein Menschenfreund? Du gehst liebevoll, selbst mit Kriminellen, gehst du in gewisser Weise liebevoll um?
Ja, schon auf eine gewisse Weise, aber es ist, ich würde mal so sagen, es hat ja was mit der eigenen Lebenserfahrung zu tun. Und ich habe ja nun 35 oder 38 Jahre auf St. Pauli gelebt, habe da 8 Jahre lang eine Bar gehabt, mein ganzes Studium, und habe nun wirklich mit Leuten zu tun gehabt. Sagen wir mal so, das ist relativ unbegrenzt gewesen, mit wem ich zu tun hatte, einfach jetzt durch diese Bar auch. Und wenn du so viele einzelne Schicksale kennenlernst und so viele unterschiedliche Figuren, dann lernst du einfach auch ganz schnell, nicht immer sofort alle zu verurteilen. Selbst die von denen man jetzt so sagen würde, gut, das ist jetzt für mich nicht nur grenzwertig, sondern es sind auch Kriminelle und so weiter. Aber du lernst so viel Leben kennen, dass du, glaube ich, dann ein bisschen eine andere Weisheit gegenüber den Menschen kriegst. Und dazu gehört sicherlich das Biotop St. Pauli. Es gibt auch eine wahnsinnige Toleranz gegenüber aller Unterschiedlichkeit von Menschen. Das heißt, wenn wir heute über Diversity reden, die hat es auf St. Pauli sicherlich schon die letzten 30 Jahre gegeben. Auch wenn sich wieder vieles gesellschaftlich neu formuliert und das prägt dann schon den Blick auf Menschen und hat mich sicherlich auch, das ist sicherlich auch ein Vorteil für mich gewesen, wenn ich jetzt schreibe, weil ich kann auf Quellen zurückgreifen, entweder auf Erfahrungen oder auf Quellen tatsächlich, die ich nach wie vor habe oder Menschen, die ich nach wie vor kenne oder gekannt habe, und dadurch prägen sich Figuren nochmal ganz anders.
Du hast dich schon Jahrzehnte mit dem Migrantenthema beschäftigt. Du hast einen Dokumentarfilm gemacht, in Schwarz-Weiß noch, habe ich gelesen. Der beschäftigt sich mit afrikanischen Migranten. Also schon lange her, ne? Das war 90. Und du möchtest Geschichten aus dem migrantischen Milieu erzählen. Und es geht dir um Diversität, das hast du schon erwähnt. Und die Art, wie du das machst, das ist wohl einer der Gründe, warum du so großen Erfolg bei Zuschauern hast, glaube ich, diese Beiläufigkeit und diese Selbstverständlichkeit, mit denen du aus diesem Milieu erzählst. Das sagtest du ja auch schon am Beispiel des Gemüsehändlers. Was mich interessiert, weil ich auch Interesse hatte an diesem Thema und das auch in meiner ZDF-Zeit gemacht habe, seinerzeit ganz früh schon Aspekte, also Gastarbeiter, Kultur und so weiter. Damals hat man eben Gastarbeiter und Migranten gesehen, eben als Gemüsehändler und so weiter. Die waren nicht präsent in anderen Gesellschaftsschichten. Also die hatten eben keine Ausbildung. Auch die zweite Generation hat man dann auch nicht im Fernsehen gesehen, dass es da Anwälte gibt, Ärzte mit einem Migrationshintergrund. Glaubst du, dass das versäumt wurde, in den Medien Migranten in anderen Berufen zu zeigen? Vielleicht aus Gedankenlosigkeit, nicht aus böser Absicht.
Das ist auf jeden Fall versäumt worden, weil die Realität derjenigen, die zu dem Zeitpunkt Filme gemacht haben, kein Vorwurf jetzt, ja? Nur um die Frage zu beantworten. Die Realität von denen, die das produziert haben, von Regisseuren, von Autoren, von Redakteuren, Die Realität ist nicht die gewesen, die zu dem Zeitpunkt schon eigentlich notwendigerweise oder die vielleicht schon hätte sein müssen. Das ist kein Vorwurf, aber es ist tatsächlich ein Versäumnis gewesen. Weil es war absehbar. Und wenn man jetzt bestimmte Phänomene gekannt hat, ich kann da jetzt wieder nur Hamburg sagen, Hamburg ist natürlich irgendwie ähnlich wie Frankfurt, zwei Städte, die eine ähnliche Soziostruktur hatten, haben, weil beides sind so Durchlauferhitzer. Der eine ist eher ein Hafen mit hanseatischem Hintergrund und so weiter, aber eine ganz klare Migrationsgate. Und Frankfurt im größten Flughafen Europas mit natürlich auch und als Meeting Point. Und da hat man natürlich schon eigentlich schon lange, lange in den End-70ern erkannt, dass diese Migration natürlich ganz klar zu einer Einwanderungsgesellschaft führt. Das ist versäumt worden zu dem Zeitpunkt. Es wurde auch von der Politik ganz lange behauptet, wir wären kein Einwanderungsland und das wären alles nur Momentaufnahmen und so. Das war natürlich Unsinn.
Nur in dem Augenblick, wo man Personen mit Migrationshintergrund im Fernsehen, in den Spielfilmen sieht, in bestimmten Positionen, dann gewöhnt man sich daran und fängt an umzudenken. Irgendwann mal tauchte in der Nachtschicht ein neuer Chef auf. Und das war Ömer Kaplan, Özgür Karadeniz.
Genau.
Und dann habe ich gedacht, klasse, endlich. Und er war ja ein strenger Chef. Also er ist immer noch eine tolle Figur.
Eine super Figur, ich liebe den.
Die große Autorität vermittelt,
ja.
Muss man nicht mehr, als es jetzt der Fall ist, solche Personen in solche Positionen stellen? Also das ist die Frage,
ja, auf jeden Fall.
An die Drehbuchautoren.
Also, ja, natürlich, das ist klar. Aber wenn Drehbuchautoren eben diese Realität nicht haben sozusagen, und die sozusagen nur auf dem Greenfield oder sich googeln müssen, dann ist es eben ein bisschen schwierig. Man muss, das zählt schon dazu. Also da ist die Autorengeschichte ein bisschen problematisch. Weil die haben häufig nicht den Blick da drauf, oder die haben den Blick da drauf, weil das jetzt irgendwo en vogue ist, aber nicht, weil sie wirklich richtig recherchiert haben oder den Figuren so ein Leben geben, wie das dann nötig ist. Für mich ist das eine super Figur. Ich bin total happy gewesen, als ich das vorgeschlagen habe und das ZDF hat dann gesagt, ja mach mal und so weiter, ja. Weil das ist natürlich Realität inzwischen. Ja? Und Ömer ist ja nun, die Eltern sind türkisch, aber er ist aus Bremerhaven. So, und das ist natürlich wunderbar. So, ne? Jetzt kommt er nach Hamburg und es gibt einem so viel gleich zu erzählen. Und das zieht sich jetzt wie ein roter Faden. Auch die wir dieses Jahr drehen jetzt, also die neue Nachtschicht, die wir dieses Jahr drehen im Herbst, wird wieder einen Ömer Kaplan natürlich haben und wird wieder lustige Background-Geschichten er wird lustige Background-Geschichten erzählen, die eben genau im Widerspruch zu der Annahme sind, was er denn repräsentiert. Und das ist halt das Schöne daran.
Das Schöne daran?
Man kann mit den Vorurteilen und den unbewussten Vorurteilen spielen und man fühlt sich wiedererkannt in den unbewussten Vorurteilen, die wir alle haben, inklusive meiner Person. Aber die Bestätigung dafür zu erfahren im Kontext eines Drehbuchs, das ist nochmal ein anderes Level. Und da kommst du nur hin, wenn du auf die Figuren einsteigst. Da kommst du nur hin, wenn du auf die Figuren einsteigst. Nicht, wenn man einen Floorplan hat, eines Drehplans und eine Figur einfach nur über den Parcours führt und irgendwo beim Plot von A bis Z durchführt, weil das Drehbuch das vorsieht. Nein, man muss dann schon gucken und dann diese situationistischen Momente, die sind natürlich wunderbar, weil als Zuschauer, die Zuschauer fühlen sich wiedererkannt, ohne dass sie sich jetzt extrem belehrt führen. Und das ist ja irgendwie das Beste. Also da freue ich mich immer am meisten, wenn wir dann beim Drehbuch, wenn wir Drehbuchbesprechungen haben und dann gibt es so Diskussionen darüber und man findet nochmal einen besseren Schlüssel für das und das. Das ist super.
Also das ist eine typische Lars Becker-Szene. Da kommt der weiße, ältere Mann aufgebracht ins Revier und sagt, er möchte nur mit einem Deutschen sprechen. Und dann sagen die Figuren mit migrantischem Hintergrund, ja, wir sind alles Deutsche. Das ist dieser spezielle Witz, den man in deinen Filmen eben permanent findet.
Ja, weil beides da mit drin ist. Es ist ja beides mit drin, nur als Ergänzung. Ja, also die Vision die Vision ist das Schönere. Aber das erzählerisch ist das andere das Wichtigere. Das Wichtigere ist, dass du als Zuschauer oder als Zuschauerin sagst, ja Moment, klar, jetzt überlege ich auch gerade mal, ist der wirklich jetzt ein Deutscher? So, weil du wirst erwischt. Und das geht nicht darum, das zu tabuisieren, dass wir im Unbewussten genau solche Sachen haben. Also ich muss ganz klar sagen, wenn mich jemand anspricht, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, ehrlicherweise muss ich ganz klar sagen, wenn mich jetzt jemand anspricht auf Russland, läuft erstmal ein Film an Vorurteilen ab. So, Dinge, die stimmen und Dinge, die nicht stimmen. Aber ob die stimmen oder nicht stimmen, sie prägen mein Bewusstsein, mein Verhalten und das muss man erkennen. Und das ist der interessantere Aspekt, als nur zu sagen, ich bin Antirassist. Ja, natürlich, logisch. So, natürlich wollen wir das. Gar keine Frage. Aber mich interessiert natürlich die andere Ebene nochmal. So, wie gehe ich damit um und wie kann ich was verändern im Kleinen?
Ein anderes Thema, wie gehst du mit Gewalt um? Mit der Darstellung von Gewalt. Für mich ist das ein schwieriges Thema, diese zunehmenden Gewaltdarstellungen, gerade auch jetzt in der Pandemiezeit, viel Fernsehen geguckt, viele Krimis geguckt, ein Overkill an Krimis und Gewalt. Und gerade in einer Zeit, wo man sieht, die Gesellschaft verroht zunehmend.
Ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Ich kann nicht behaupten, dass ich gewaltfreie Filme erzähle. Sag mal so, ich versuche aber nicht, ich versuche einen Weg zu finden, Gewalt schon als Teil eines Thrillers zu erzählen, weil das natürlich auch Teil des Films und Teil der Dramaturgie und Teil, also dazu gehört, sage ich jetzt mal. Aber ich versuche nicht, das so, so krass unnötigerweise darzustellen, sondern es hat für mich immer ganz stark was damit zu tun, ist das Teil der Story und vor allen Dingen ist es Teil der Figur, die da handelt. Und dann frage ich mich, wie viel Gewalt muss ich davon sehen, wenn es notwendig ist. Aber ich stelle das vorher schon auch nochmal in Frage, ob die Gewalt nötig ist, ob Gewalt nötig ist, überhaupt zu zeigen, auch das. Also es gibt ein Spektrum sozusagen von links nach rechts, was man für sich selber durchdekliniert. Und da versucht man dann irgendwie einen Punkt zu finden. Und dann gibt es manchmal Entscheidungen, ja, da ist Gewalt und zwar auch Gewalt wirklich nötig, weil die Gewalt wertet jetzt gerade was wichtig ist, um nachher zu einem anderen Schluss in der Story zu kommen. Aber nicht zwingend. Also es ist immer auch ein bisschen eine moralische Frage, ganz klar. Es ist natürlich nicht zum Selbstzweck, weil wenn man da nach der Frage vorhin von dir mit jugendlichen Zuschauern, es muss nicht sein, dass Gewalt zum Selbstzweck ist. Also es ist für mich nie jetzt wichtig, dass ein Film überproportionierte oder wie auch immer, dass so eine starke Gewaltwelle da drin ist, nur weil das vermeintlich jetzt Zuschauer am Leben hält oder überzeugt, oder das ist nicht der Fall.
Nachtschicht. Mit welchem Konzept hast du damals die Redakteure beim ZDF überzeugt?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben damals überlegt, was könnte man jetzt für eine Reihe, oder ich bin auch gefragt worden und da habe ich gesagt, wenn, also eine interessante Reihe, die sich wirklich total abgrenzt von dem, was üblich ist, das heißt, wir gehen davon aus, dass das deutsche Fernsehen, Tatort, Polizeiruf und alle möglichen, hat eigentlich immer jeweils in jeder Folge oder in jeder Reihe gibt es ein Duo von zwei handelnden Polizisten, die ermitteln einen Fall. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen ganz was anderes. Alles spielt in einer Nacht, da kommen nur Verrückte zusammen, alles geht drunter und drüber. Und es gibt auch einen Fall, aber der ist jetzt nicht alleine der Leitfaden von dieser Nacht, sondern da kommen ganz viele Verrückte und viele Zufälle und viele Schicksalsschläge und weiß der Teufel was. Und es kommt vor allen Dingen gesellschaftliches Panoptikum zusammen, was du einfach so noch nicht gehabt hast. Und du kannst halt kreuz und quer besetzen, kannst Musiker auch besetzen, Hip-Hopper, Rapper, alles Mögliche, tolle Schauspieler, Theaterschauspieler, alles querbeet, Serienschauspieler, alles, Hauptsache gut. Und da haben die dann gesagt, ja, okay, alles klar. Und da bin ich total dankbar dem damaligen Fernsehspielchef,
Hans
das war
Janke.
Hans Janke, genau, und dem damaligen Redakteur Reinhold Elschert, dass die dann gesagt haben, ja okay, wir machen davon jetzt mal drei. Und da habe ich gesagt, oh wow, nicht nur einfach ein Pilot, sondern gleich drei. Das ist natürlich gut, das ist natürlich eine Einladung für mich, gleich schon mal einen Schritt weiter zu denken, was natürlich super war. Und ja, da bin ich denen ewig dankbar. Und ich glaube auch, dass ich das schon, was heißt glaube, ich weiß ja, dass sich das dann auch von Anfang an ausgezahlt hat, jetzt rein mal in der Quote. Weil die Nachtschicht ist seitdem konstant auf einem sogenannten Quotenlevel, was immer man jetzt über Quote denkt. Aber ich bin nicht derjenige, also es gibt Kollegen jetzt, es geht nicht um Namen, sondern ich weiß, diese Quote wird dauernd immer angezweifelt und angefeindet und gibt es alle möglichen Gespräche und so. Ist für mich jetzt gar nicht so entscheidend, ehrlich gesagt. Weil mich interessiert es, möglichst viel Zuschauer zu kriegen. Ich habe da Bock drauf. Also ich möchte das. So, ja. Dass diese Quote, dass sie schon lange irgendwo angezweifelt wird, wissen wir. Aber ich weiß auch, dass es irgendwie eine heilige Kuh ist. Also lassen wir das jetzt mal, das Thema. Und ich gucke irgendwie, dass das Ding läuft. Das
Wir
ist viel wichtiger.
formulieren das mal anders. Du hast 6 Millionen treue Fans,
Ja,
die
genau.
Nachtschicht angucken.
Genau.
Die Nachtschicht, also 17 Folgen. Welche Entwicklung hat es denn gegeben? Ich habe gerade jetzt mal den ersten Film angeguckt, Amok. Da sind die Elemente, die die Nachtschicht auszeichnen, die sind ja alle schon vorhanden. Seltsame Figuren, Armin Rohde. In seinen Anfängen als Erichsen, das war auch interessant, das jetzt nochmal zu sehen. Also, welche Entwicklung siehst du da selbst in dir als Drehbuchautor? Ich habe das Gefühl, die Nachtschicht ist ernsthafter geworden in den Themen. Die sind immer noch sehr witzig und absurd. Das ist ja das auch, wonach wir Zuschauer lechzen und worüber wir uns freuen. Aber die Dringlichkeit ist eine andere.
Das stimmt, absolut. Das hat sich verändert. Das war die ersten, sage ich jetzt mal, Pi mal Daumen, das erste Drittel. Wenn man jetzt, das mal jetzt auf, wir drehen ja dieses Jahr den 18. Also wenn man jetzt mal so die ersten sechs, würde ich dem zustimmen, weil ich glaube, dass ich selber als Autor dann irgendwie auch gemerkt habe, dass wir da noch ein bisschen Schritt weitergehen können in so sozialpolitische oder auch in so ein bisschen in einer Themenstruktur, was vorher vielleicht nicht so der Fall war. Vorher war auch im Ansatz da, aber ich glaube, diese Ernsthaftigkeit, die ist ein bisschen stärker geworden. So, die hat ein bisschen zugenommen. Und natürlich jetzt auch mit der Neubesetzung und wir werden jetzt ja auch der 18er jetzt, den wir jetzt drehen, der hat auch ein extrem lustiges Thema, weil da geht es auch tatsächlich um Ausgangssperre. Aber nicht vor dem Hintergrund von Corona, sondern von einer Ausgangssperre aufgrund der Ankündigung eines Orkantiefs, eines Hurricanes in Deutschland. Das ist auch etwas übertrieben. Aber wie ich jetzt, das ist irgendwie das beantwortet, glaube ich, die Frage. Dann so Klimainstitut Potsdam, die ja viele Preise gewonnen haben, mir dann auch gesagt bei der Recherche: Naja, so weit ist weg ist das gar nicht mit den Hurricanes in Europa. So, und dann haben wir das ein bisschen zugespitzt. Und in dieser lustigen Idee, da verbergen sich halt dann so viele Möglichkeiten dann. Erzählerisch, wie gehen Leute an dich jetzt mit so einer Ausgangssperre um? So, ne? Als Beispiel mal. Und da, dieses Potenzial, das war jetzt, glaube ich, noch nicht so angezapft, wie es jetzt die letzten Folgen da ist. Ja.
Du hast gerade eben Recherchen erwähnt. Wie recherchierst du? Du hast ja gesagt, du hast ja lange in St. Pauli gewohnt. Du kennst das Milieu. Viele Geschichten, die du erzählst in der Nachtschicht, hast du die erlebt oder ist es dein Erfindungsreichtum? Es gibt ja so viele Irrtypen. sind das Menschen, die du schon mal irgendwo getroffen hast und weitergesponnen hast? Oder wie bist du damit umgegangen? Was recherchierst du? Wie recherchierst du?
Also beides. Es ist auf jeden Fall, es addieren sich verschiedene Faktoren. Es gibt bestimmt, habe ich im Laufe der Jahre die eine oder andere Figur, nicht eins zu eins, aber eine Übertragung von Figuren oder von Menschen, die ich erlebt habe. So. Aber so eine 1-zu-1 Übertragung eigentlich wüsste ich jetzt nicht so ganz genau, wo ich die gemacht hätte. Also es ist dann schon eine Abwandlung davon, und die sich der Dramaturgie des Gesamtstoffes anpasst. Aber natürlich sind die Quellen, sind ganz, ganz viele Dinge, die ich selbst erfahren habe oder die ich selbst erlebt habe. Und ich habe ja in den ganzen Jahren, habe ich alle 2-3 Tage, also wenn man jetzt 4, also bei der Bar, die wir hatten, zu 6, 3 Nachtschichten bis 4 Nachtschichten hat jeder von uns gemacht, 7, 8 Jahre lang, das ganze Studium durch. Und die Stories, da habe ich sicherlich pro Woche 3, 4 Mini-Stories aufgeschrieben. So, von denen ich dann auch immer wieder mal was benutzt habe oder zumindest den Erfahrungshintergrund.
Du hast in der Bar gearbeitet, du hattest eine Bar.
Ja, ich hatte eine Bar, genau.
Und was hast du da gemacht? Du hast hinter den Tresen gestanden und hast...
Ja, ich war Barkeeper.
Du warst Barkeeper, genau. Und hast mit Leuten dich unterhalten. Und genau. Hast Gespräche mitgehört.
Genau.
Und daher stammt das, dein Fundus.
Ja, also Gespräche mitgehört, aber es war natürlich so, wenn man, das ist eine Geschichte für sich. Wir haben das Glück gehabt, dass wir einen sehr großen Laden 1980 übernommen haben, und das war am Anfang des Studiums. Und diesen Laden haben wir eigentlich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit zu dem angesagtesten, einer der angesagtesten Bars auf St. Pauli gemacht, zu einer Zeit, wo einfach diese ganze Kultur noch in den Kinderschuhen steckte. Das heißt also, von daher hatten wir an Gästen eigentlich alles, was in irgendeiner Weise innerhalb von St. Pauli sowieso jeden, vollkommen klar, wir wurden von den Zuhältern gecheckt, wer wir sind, und so weiter. Und die waren dann auch irgendwann nachts Stammgäste, alle paar Tage mal und so. Aber wir waren da eben respektiert, weil wir ganz was anderes gemacht haben. Und es waren eben vor allen Dingen die ganzen Bands, die dieser Zeit gespielt haben. Das war ja noch zu einer Zeit vor der Wende. Das heißt, zu der Zeit hat in Hamburg fast jede Band gespielt. Alle haben in Hamburg in den 3 großen Clubs gespielt. Die kamen alle nachts um 1, 2 kamen die zum Absacker dann zu uns. Und insofern haben am Tresen bei uns alle gesessen, was man heute, sagen wir, das Nonplusultra, das Rock, das Punk und die Anfänge des Rap, des Hip-Hops. Und das war natürlich super. So, von daher war das eine Zeit, die unheimlich, ja, die möchte ich heute nicht missen, oder wie man so schön sagt. Also es ist eine tolle Zeit gewesen. Von der ich jetzt noch...
Wann war das genau?
Von 80 bis 87. Also Ende 79 ging es los. Bis alt, so. Und da gab es halt eine ganz bestimmte Subkultur, die zwischen Hamburg und Berlin vor allen Dingen war. Und auch Frankfurt zählte auch noch dazu. Und von daher kannte man sich. Ne? Also wer die Clubs gemacht hat, wer den Dschungel in Berlin gemacht hat, kannte die Badzentrale in Hamburg. Das war unser Laden. Und ja, klar hat das ganz klar meine erzählerischen Möglichkeiten beeinflusst und auch erweitert.
Wie hieß die Bar?
Barzentrale, italienischer Name. Weil wir waren die Ersten, lustigerweise. Das ist heute ja normal. Wir haben einen richtigen Barista-Lehrgang gemacht, sonst hätten wir gar nicht damals wurde ja Cappuccino tatsächlich in Deutschland noch mit Sahne gemacht. Ja? Und wir hatten dann einen Italiener, der hat gesagt, okay, ihr wollt eine zweigruppige Maschine haben, eine Gaggia, könnt ihr haben, aber bevor ich euch die Maschine gebe, müsst ihr erstmal überhaupt beweisen, dass ihr das könnt. Deswegen mussten wir erstmal einen Barista-Lehrgang machen. Also wie wird die Maschine auseinandergenommen, wie wird der Siebträger rausgenommen, wie wird der gewaschen, du musst halt dieses Spektrum. Zu der Zeit waren wir diejenigen, die den angesagtesten Kaffee hatten, weil wir wussten, wie es geht. Aber es gab diese Kultur ja noch gar nicht. Heute ist es ja normal. Also so, ne? Aber zu dem Zeitpunkt war es nicht. Und deswegen kamen alle Taxifahrer, alles kam rein. Der Laden brummte wie eine Eins.
Woher du deine Geschichten hast, das haben wir jetzt gehört. Welche Beziehung hattest du denn zur Polizei? Hast du da mal ein Praktikum gemacht?
Nein, ich habe kein Praktikum gemacht, aber auch das war irgendwie, klar, kannte man dann die Davidswache, man kannte auch ein paar Beamte, die reinkamen, man kannte auch Drogenpolizisten und ist klar, dass das nicht ausblieb. Also es war vollkommen klar, war wie so ein Hotspot. Also, und das ist natürlich klar, dass von daher Drogen auch schon damals einfach das Extremthema waren. Also es ist ja, da müssen wir jetzt einsteigen auf die ganze Drogendebatte, aber natürlich kannst du dir vorstellen, 80er Jahre war natürlich in Hamburg der Bär los. Alles, was irgendwie an Südamerika-Connection da war mit Kokain, kam über Hamburg. Von daher war das natürlich irgendwie das Thema überhaupt, ne? Und es haben sich ja viele damit auch ruiniert, muss man ganz klar sehen, also ohne das jetzt moralisch bewerten zu wollen, aber es ist so.
Hast du auch Insider-Informationen bekommen dann von der Polizei?
Ich will mal so sagen, ich habe eher Insider-Position von der anderen Seite gehabt.
Ein Deal gemacht, ja.
Nein, das habe ich nicht gehabt.
Ein Deal mit der Polizei. Ja, ich meine später, also ja. Was du dann hast verwenden können für die Nachtschicht.
Ja, schon.
Die Facts, die müssen ja auch stimmen.
Kein Polizist hat mir jemals, also ich habe auf der Rechercheseite, das ist ja das Gute, hat kein Kriminalbeamter, und es gibt einige, die mit denen ich mich getroffen habe oder zur Polizei gegangen bin. Es war im Gegenteil so. Deswegen versuche ich das immer auch Autoren zu sagen, Leute, trefft euch. Menschen, die ernst genommen werden, sind begeistert davon, euch zu erzählen, das ist first hand, nicht googeln, second hand, no, guckt, trefft die Leute. Sprache, Erfahrungen, Stories, Verhalten und so weiter, das ist das Nonplusultra, was du kriegen kannst. Es ist so ein Privileg, schreiben zu dürfen. Macht euch das klar. Das ist wirklich ein Privileg. Und je besser ihr euch da artikulieren könnt, je besser ihr schreiben könnt, desto besser werden nachher die Filme und desto besser ist nachher das Business und euer Karriereweg. Ist so. Sonst seid ihr nicht austauschbar. Ihr macht was Spezielles, ihr wisst genau, wo es lang geht und so. Das ist einfach viel, viel besser. Und die Polizei, muss ich ganz klar sagen, aller Kritik jetzt, G20-Gipfel und so weiter, Thema weg. Die Beamten und die vor allen Dingen auch in den Dezernaten jetzt, Polizeiräte oder Kriminaloberkommissare und so weiter, waren immer cool. Die hatten immer cool. Nicht, weil die einem die Geheimnisse verraten, aber man lernt über das Prozedere, wie wird ermittelt. Und vielleicht benutzt man von dem, was sie einem sagen, nachher nur 5%. Ja, das ist dann immer noch unglaublich viel wert. Weil in der Nachtschicht brauche ich nachher nicht diese Standard-Ermittlungsarbeit, ne? Weil die dramaturgisch nicht vorgesehen ist. Aber ich komme trotzdem auf die eine oder andere Sache, kommt das trotzdem zum Tragen. Ja? Also wenn ich jetzt erfahre, zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, wenn ich erfahre, das ist eben halt nicht gegoogelt dann, ich sage, okay, was passiert denn beim Ausnahmezustand, wenn erwartet wird, dass da eine 10 Meter hohe Flutwelle nach Hamburg reingedrückt wird, was ja möglich ist. Das heißt, die geht über Wasserstand. Was passiert denn dann? So, da muss ich mich doch mal mit dem Katastrophenschutz treffen, da muss ich doch mal mich mit Polizei treffen, da muss ich mich doch mal mit handelnden Personen treffen, also mit Krankenhaus oder beziehungsweise mit Rettungssanitäter. So, was macht ihr denn dann? So, wo steht ihr? Ja, also steht ihr dann irgendwo, seid ihr immer in Alarmbereitschaft und wie kommt ihr da hin und wie funktioniert Kommunikation und so weiter? Was passiert mit Tieren zum Beispiel? Ja, klar, wir gucken natürlich und dann, was passiert dann? Dann finden wir zum Beispiel, keine Ahnung, finden wir auf dem Hinterhof stehen zwei Schafe. Ja, super. Was macht ihr mit den Schafen? Weil die sind fürs Opferfest vorgesehen, aber die haben überhaupt keine Schlachterlaubnis. Das ist echt wunderbar. Jetzt. So, das sind doch die Storys, die ich will. So, also weg mit den Schafen, weil die können nicht schwimmen. Flutwelle? Super, sagt Erich, ist eine tolle Rettungsaktion. Fertig. Also besser kann es nicht gehen. Und das sind genau die lebendigen Sachen. Die kriegst du sonst nicht. Da kannst du machen, was du willst, die kriegst du nicht.
Und jetzt noch eine Schlussfrage zu einem aktuellen Thema. Vor kurzem hat es eine heftige Kontroverse über die Aktion Alles dichtmachen gegeben. Auch in der Film- und Medienbranche waren die Videos der gut 50 Schauspieler heftigst umstritten. Die Pandemie und der Umgang mit ihr, ein Thema, das auch Lars Becker sehr beschäftigt hat.
Ja, ich kann also gerne noch mal einen Aspekt aus meiner Sicht zur Pandemie nennen. Und zwar, ich glaube schon, dass einfach natürlich die Gesellschaft jetzt geplagt ist von den nach über einem Jahr Lockdown, mehr oder weniger, más o menos, ist klar, dass man irgendwann nervös wird und die Probleme sich auch anhäufen, ökonomische Probleme, Jobprobleme, private Probleme, bis hin zu wirklich extremeren Problemen, die auch in den Bereich von häuslicher Gewalt gehen und so weiter. Also wir haben mit Phänomenen zu kämpfen, die eindeutig auch Resultat dieser Pandemie sind, ohne Frage. Deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute dann irgendwann nervös werden und dann auch die Maßnahmen der Regierung anzweifeln. Ich glaube nur, dass sie im Prinzip, und das würde ich auch nochmal beharrlich vertreten, ich glaube, dass diese Maßnahmen dennoch alternativlos sind. Sie sind nicht in jeder Entscheidung alternativlos, aber sie sind im Prinzip alternativlos. Und ich glaube, deshalb ist es nicht ungefährlich, wenn die Tendenz dahin geht, diese Bestrebungen innerhalb der Demokratie und die Bestrebungen, diese Corona in den Griff zu bekommen und die Pandemie in den Griff zu bekommen, auch wenn man gerade Learning by Doing machen muss und auch die Medizin muss das machen, ist es nicht ungefährlich zu sehen, wer jetzt bestimmte Kampagnen instrumentalisiert. Und es ist natürlich ganz klar, dass Corona von rechts extrem instrumentalisiert wird. Und das muss jeder, der als Kritiker auftritt, muss in seiner Präzision und Genauigkeit der Kritik wissen, was er zu welchem Zeitpunkt zu sagen hat, um nicht weiter selber instrumentalisiert zu werden. Die Rechten benutzen Corona als Angriffsfläche gegen den Staat, den sie eh demontieren wollen. Und da ist es natürlich irgendwie sehr simpel und sehr einfach, Leute zu catchen und zu sagen, guck mal, du hast doch auch gar keinen Bock mehr auf diesen Staat. Der Staat, der macht, ruiniert dich doch. Komm doch mal zu uns. Das ist jetzt sehr polemisch und sehr runtergebrochen, ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass das so eben auch funktioniert. Und da ist der Übergang in den schleichenden Rassismus nicht mehr weit. Leider ist es brutal, wenn Leute sich in der Weise nach rechts nicht abgrenzen, weil das ist ein fließender Übergang. Und dieser fließende Übergang, gegen den wehre ich mich natürlich und versuche das irgendwie auch irgendwo ja, zu thematisieren, auch in meinen Filmen, jetzt nicht eins zu eins, aber das klar zu machen. Und wenn wir uns weltweit eben angucken, wie die Situation ist, und ich kenne die Situation deshalb auch zusätzlich noch, weil ich war letztes Jahr noch 2 Monate in Südamerika, weil eben auch familiär da Teile meiner Familie sind. Und die Situation ist brutal, wenn man das sieht in São Paulo oder auch in Rio, wenn man das sieht in Caracas, wo eben ein Teil meiner Familie herkommt, meine Mutter, dann ist das brutal. Das ist brutal zu sehen, was in den Favelas und in den Ghettos passiert. Und da kann mir kein Mensch mehr erzählen, dass der Zusammenhang zwischen Armut und den Auswirkungen von der Pandemie in der Brutalität des Sterbens, dass das nicht der Fall wäre. Das macht mich wütend, wenn Leute an dem Fakt einfach so vorbeigehen. Und die Toten, die wir haben, und die Übersterblichkeit, die wir haben, die wir ganz besonders in anderen Ländern haben, ganz brutal jetzt in Indien auch, wenn diese Übersterblichkeit aufgerechnet wird gegen andere sozialpolitische Dramen, die wir im Moment haben, wenn man anfängt, Tote gegen Tote zu rechnen, das finde ich total amoralisch. Und ich finde, dass wir ganz schleunigst gucken müssen, dass wir aus dieser Art der Diskussion rauskommen. Dass wir einen anderen Diskurs führen, dass wir einen redlichen Diskurs führen. Man kann jederzeit sagen, pass mal auf, ist denn die Maßnahme, die die Gastronomie jetzt trifft, ist das die richtige Maßnahme? Was können wir denn machen? Ganz präzise, kann man doch machen, gar keine Frage. Aber nicht bitte auf dem Hintergrund von so einer Verächtlichungmachung und Verhöhnung der Zustände, die wir auch haben. Abgesehen von jeder medizinischen Diagnostik, die im Übrigen auch noch nicht mal von der Seite klug oder vernünftig argumentativ irgendwie unterstützt wird, weil auch da gibt es ja fatale Fehleinschätzungen, die auch als Fake News noch verbreitet werden.
Siehst du da eine gefährliche Entwicklung auch in deiner Branche?
Ich sehe dort zumindest eine fahrlässige Entwicklung. Gefährlich ist vielleicht ein Schritt zu weit, aber ich finde es fahrlässig, wenn man nicht wenn man sich als jemand, der ein Star ist in Deutschland, ja, und 10, 12 Millionen Zuschauer hat, muss man, glaube ich, schon gucken, was man sagt nach außen. Das kann schnell schief gehen, weil die Leute natürlich Fans sind. Das ist ja auch gut, dass sie sind. Aber ich glaube, dass man der Verantwortung irgendwie auch gerecht werden muss. Wenn man sich politisch äußert, muss man der Verantwortung, muss man sich auch klar machen, für wen und wann man das tut. Und nicht einfach nur sagen, das ist jetzt mein Ego und ich darf das mal so machen und ich darf doch mal sagen und so. No. Du hast Verantwortung und die Verantwortung ist weitaus größer als jemand, der hier vorne am Bindingbütchen steht und sagt, hey, ich habe keinen Job mehr, ich muss zum Arbeitsamt. Ja, vor allen Dingen musst du zum Arbeitsamt. Das ist eine andere Ebene. Jemand, der Star ist, muss schon irgendwo auch der Verantwortung sich bewusst sein und so viel Selbstreflexion haben zu dem Thema.
Haben sich jetzt Gräben aufgetan, die ganz schwer wieder zuzuschütten sind?
Naja, ich hoffe sehr stark, dass die reparabel sind. Also den Beitrag, den ich leisten kann mit anderen Kollegen, der lautet auf jeden Fall, versucht diese Gräben mal zuzuschütten und versucht aufeinander zuzugehen, weil das kann ja nicht so gemeint sein. Versuch mal die Vernunft da reinzubringen oder versuch argumentativ irgendwo auch sagen wir mal, nicht nur Position zu beziehen, sondern irgendwie auch Hilfestellung zu leisten in dem Rahmen, in dem man sagt, guck mal, lass uns das nochmal so besprechen, bitte. Und ich glaube, dass das einfach ein solidarischer Akt ist. Und ich hoffe, dass das insofern nochmal überwindbar ist.
Lars Becker, vielen Dank.
Danke dir.